Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist und der da war und der da kommt, unser Herr Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, langsam nehmen die Vorräte an hartgekochten Eiern zu Hause ab. Jedenfalls ist das bei uns so. Ich muss ganz kurz mal was sagen. Also, ich kann gerne auch einen Mitarbeiter zwischen euch setzen. Es wäre schön, wenn ihr jetzt aufhört zu quasseln. Okay? Danke. Also, langsam nehmen die Vorräte an hartgekochten Eiern ab. Bei uns gab es diese Woche, sehr zur Freude des Vaters, Eier in Senfsoße. Naja, die Freude meiner Söhne hat sich einigermaßen in Grenzen gehalten dabei. Was sollte aber werden? Die Süßigkeitentüten leeren sich. Die ersten Osterstreuße sind verblüht und abgeschmückt. Ostern ist vorbei. Ich bekam letztes Jahr zu Weihnachten so einen Schokoladenweihnachtsmann von meiner geliebten Schwiegermutter. So ein Ding war das, 40 cm ungefähr groß, mit so einem Sack über der Schulter und ganz hübsch verpackt in durchsichtige Folie. Und so stand das dann bis vor kurzem bei uns im Bücherregal herum. Niemand traute sich so richtig ran, den zu essen. Einige Versuche, ihn sonntags irgendwie zum Familienkaffee mit aufzutischen, scheiterten an der schieren Masse an Schokolade und an den Bedenken, was wohl mit den Resten werden sollte. Also wurde der Beschluss gefasst, zu Ostern, wenn auch unsere Töchter mit hungrigem, studentischem, männlichen Anhang zu Hause sein werden, wird ihm zu Leibe gerückt. Gesagt, getan, er wurde aus seiner Folie befreit. Karl, unser Jüngster, durfte mit einem gezielten Schlag ihn in mundgerechte Stücke zerkleinern. Heil blieb allein der Sack, den er über der Schulter hatte. Und als er den aus der zerbombten Schokolade herausholte, fand sich in dem Sack noch ein ordentlich Kapital, will ich mal sagen, in Form mehrerer Geldscheine. Wir staunten nicht schlecht und riefen bei den Eltern an und wünschten frohe Ostern und bedankten uns für das Weihnachtsgeschenk. So kann es kommen, wenn man Geschenke nicht richtig auspackt. Sich zwar an ihnen freut, aber eben doch nicht zum Kern vordringt. Was bleibt von Ostern? Das ist die Frage. Was wird daraus in unserem Alltag? Ich lese den Predigttext für heute, ein etwas schwieriger Text aus dem 1. Petrusbrief, aber wunderschön, Kapitel 1, die Verse 3 bis 9, wer mitlesen will. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung. Das geschah durch die Auferstehung von Jesus Christus aus dem Tod. Es ist die Hoffnung auf ein unvergängliches, reines und unverlierbares Erbe. Gott hält es im Himmel für euch bereit. Aus Gottes Macht heraus bewahrt euch der Glaube zu der Rettung, die am Ende der Zeit sichtbar werden wird. Darüber könnt ihr euch freuen. Allerdings müsst ihr nach Gottes Willen jetzt erst einmal eine kurze Zeit leiden. Denn ihr werdet mehrfach auf die Probe gestellt. Das dient dazu, dass euer Glaube sich als echt erweist. Er ist wertvoller als vergängliches Gold, das im Feuer auf seine Echtheit geprüft wird. Dafür werdet ihr bei der Offenbarung von Jesus Christus Lob, Herrlichkeit und Ehre erfahren. Ihr liebt ihn, obwohl ihr ihn noch nicht gesehen habt. Ihr glaubt ihm, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Deshalb könnt ihr jubeln in unaussprechlicher Freude, die schon von der künftigen Herrlichkeit erfüllt ist. Denn ihr empfangt, was das Ziel eures Glaubens ist, eure endgültige Rettung. Wir beten, Herr, dein Wort ist unseres Herzens Freude und Trost. Heilige uns in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Amen. Drei Gedanken zu diesem Text. Ein erster, lebendige Hoffnung. Gott hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu, schreibt Petrus. Wusstest du das? Wusstest du, dass Christen sind eine lebendige Hoffnung? Sie haben eine Hoffnung auf ewiges Leben, aber noch mehr als das. Sie sind es auch, eine lebendige Hoffnung. Wer erst unter dem Kreuz und dann vor dem leeren Grab gestanden hat, hat eine neue Weltsicht. Wer das Osterwunder in seinem Herzen hat, weiß, dass manchmal der Augenschein trügt. Dass am Ende unserer Möglichkeiten Gott noch lange nicht am Ende ist. Dass neues Leben selbst aus dem Tod möglich ist. Ja, Christen dürfen Optimisten sein. Sie dürfen es anderen Menschen zutrauen, dass sie sich ändern können, egal was vorher war. Christen müssen nicht einstimmen in das ewige Gejammer und Gezeter, dass alles immer, immer schlechter wird. Nun, Christen sollen auch nicht blind sein für die Realität oder mit rosaroter Brille durch die Welt laufen, aber sie sind eine Hoffnung in der Welt, weil sie den kennen, der selbst den Tod besiegt. Und darum sind Christen Anwälte für das Leben. Anwälte für das Leben, weil sie ihr Urteil nicht nach dem Augenschein und nicht nach Diagnosen oder Prognosen fällen, sondern jedes Urteil einfach Gott überlassen können und das Leben bejahen. Nehmen Sie ganz aktuell die politische Diskussion um den Bluttest, der Trisomie 21, also Mongoloismus, diagnostizieren kann. Dieser Test hat nur einen einzigen Zweck, die Selektion. Diese Kinder werden in unserem Land in aller Regel, wenn man es feststellt, abgetrieben. Eigentlich undenkbar. Und durch die Verfassung unseres Landes ausgeschlossen wird hier unterschieden zwischen Leben, das lebenswert ist, und lebensunwertem Leben. Christen gehören an die Seite dieser Kinder und dieser Familien, wie wir an die Seite auch Behinderter gehören, weil wir Anwälte des Lebens sind. Und dann, Trisomie 21 ist keine Krankheit. Und die Menschen mit dieser besonderen Genvariante, denen fehlt ja nichts, die haben nur ein Gen mehr. Die leiden auch nicht unter ihrem Extrachromosom. Wissen Sie, als die allergrößte DDR sich für sich selbst die Bildungspolitik entdeckte in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts und die Hoheit über die Volksbildung übernahm, da wurden der Kirche kurzerhand alle Trägerschaften für Schulen, Heime und Kindergärten weggenommen und christliche Jugendvereine und Verbände wurden verboten. Denn man brauchte ja die Schulen und die Heime, die Horte und die Jugendvereine, um den sozialistischen Menschen zu formen. Ja, kennen Sie das noch, die alten Phrasen? Aber sie hatten den Mund zu voll genommen und sahen sich genötigt, einen Teil wieder zurückzugeben an die Kirche. Welchen Teil? Die Heime für geistig behinderte Kinder. Und genau da gehören wir hin. An die Seite derer, denen das Lebensrecht abgesprochen wird. Und es sind nicht umsonst so viele Christen in der Suchthilfe engagiert, auch gerade in der ehrenamtlichen und in der Gruppenarbeit, weil es etwas anderes ist, ob man einem Menschen zutraut, dass er sich verändern kann, oder ob man jemandem diese Veränderung nicht zutraut. Und wenn man heute nach Abtreibung ruft, dann rufe ich, helfen wir doch lieber den Familien. Und wenn man die Giftspritze für Schwerstkranke fordert, dann sage ich oder sagen wir, dann baut auch lieber Hospize und begleitet Menschen liebevoll und professionell beim Sterben, das doch zum Leben gehört, anstatt sie tot zu spritzen. Wir sind eine lebendige Hoffnung, wir sind Anwälte des Lebens, weil wir Ostern erlebt haben, wie ein scheinbar gescheitertes Leben von Gott in Kraft gesetzt wird, weil wir wissen, Ausweglosigkeit ist Blindheit. Das führt uns zu dem zweiten Gedanken. Noch einmal Verse 5 und 6. Aus Gottes Macht heraus bewahrt euch der Glaube zu der Rettung, die am Ende der Zeit sichtbar werden wird. Darüber könnt ihr euch freuen, allerdings müsst ihr nach Gottes Willen jetzt erstmal eine kurze Zeit leiden, denn ihr werdet mehrfach auf die Probe gestellt. Das dient dazu, dass euer Glaube sich als echt erweist, denn er ist wertvoller als vergängliches Gold, das im Feuer auf seine Echtheit geprüft wird. Zweitens, Perspektivwechsel. Ihr lieben, Petrus schreibt an eine Gemeinde mitten in der Verfolgung. Verhaftungen hat es da gegeben, Ausgrenzung, Verfolgung, sogar Mord. Petrus nimmt kein Blatt vor den Mund, er benennt die Dinge beim Namen und hat doch auf die schweren Zeiten im Leben eine andere Sicht. Er sagt als erstes, durch den Glauben werdet ihr bewahrt. Wissen Sie, was das ist? Also Hartmut, kannst du noch mal in groß zeigen hier? Das ist ein Stück Rinde von einem Urweltmammutbaum. Das ist ganz trocken und ganz leicht. Anne und ich, das sieht man ja hier, haben versucht, es bei uns auf der Terrasse mit allen möglichen Mitteln, haben wir versucht, es anzuzünden und abzufackeln, aber es ist uns nicht gelungen. Wenn man es so in der Hand hat oder wenn man es sieht, dann rechnet man eigentlich damit, dass es in 0, nichts in Flammen aufgeht, so faserig und leicht, wie das ist, aber es brennt einfach nicht. Auf diese Weise, von einer solchen Rinde umgeben, haben die zum Teil 2.000 bis 3.000 Jahre alten Bäume in den Nationalparks Amerikas viele schlimme Waldbrände überstanden. Petrus sagt, solche schützende Rinde ist der Glaube. Auch wenn es ringsherum brennt, ja, selbst wenn die frischen Triebe und Zweige Feuer fangen und in Flammen aufgehen, wird doch der Baum an sich nicht verbrennen, sondern er wird neu austreiben. Wer Ostern im Herzen hat, wer wiedergeboren ist zu einer lebendigen Hoffnung, darf wissen, manches Ende ist ein neuer Anfang. Es gibt es neues Leben aus dem Tod. Es gibt echte Chancen, die aus Niederlagen erwachsen. Und manche Prüfung befähigt zu Neuem. Und wer so richtige Prüfungsangst kennt, der kann das verstehen. Ja, die Furcht vorher ist riesig. Und die Angst dabei ist echt. Aber wenn man durch ist, hat man das Examen oder den Schein oder den Führerschein in der Hand. Petrus nennt es Anfechtungen im griechischen Text. Und er behauptet, sie machen unseren Glauben echter. Naja, nun bedeutet das nicht, dass Anfechtungen an sich etwas Gutes sind und dass man als Christ sozusagen dastehen soll und um Anfechtungen und um Leidenszeiten betteln. Nein, aber es bedeutet, dass der für den Ostern die Realität ist, wissen kann, dass es für Gott ganz und gar nicht unmöglich ist, Neues wachsen zu lassen, wo andere die Hoffnung längst aufgegeben haben. Schau doch mal auf deine ganz privaten, deine ganz persönlichen Krisen, auf deine bohrenden Fragen, die dir manchmal Nacht um Nacht den Schlaf rauben. Ich sag dir, bring sie vor ihn, stell sie in deinen Gedanken vor Gott, wechsle in seiner Kraft von Ostern her die Perspektive und glaube, dass Gott selbst aus dem Bösesten Gutes entstehen lassen kann. So hat es Dietrich Bonhoeffer in seinem Glaubensbekenntnis formuliert. Gott kann aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen. Da hat ein Leitender jetzt in unserer Kirche vor 14 Tagen in einem Zeitungsinterview, ging es um die Zukunft der Kirche, erklärt, wie schwierig die Finanzlage derzeit ist. Wie wichtig es ist, all diese Veränderungen ganz fest und genau im Blick zu haben. Schließlich seien ja die Finanzen die Basis unserer Arbeit. Und da sage ich, falsch. Das ist ganz falsch. Falscher geht es gar nicht. Wenn das so wäre, wenn sie das wären, die Finanzen, dann wären wir nicht mehr seine Kirche. Die Basis der Kirche Gottes in der Welt kann niemals Geld sein. Die Basis ist der gekreuzigte und auferstandene Herr. Der hatte keinen einzigen Denar, der besaß gar nichts, kein Haus, nur einen einzigen Rock und selbst den haben sie ihm noch weggenommen. Und er hat doch die ganze Welt, auch dich und mich, freigekauft und erlöst. Und die Gemeinden auf der Südhalbkugel unserer Welt, die wachsen und wachsen und wachsen und sie besitzen nichts. Es gibt inzwischen in Nigeria mehr Christen als in ganz Deutschland. Und es gab vor 10 Jahren in Nigeria nicht mal halb so viele Christen wie in Deutschland. Sie wachsen, weil da Menschen in ihnen wirken, die den Auferstandenen im Herzen haben und die nicht schweigen können davon. Menschen, die trotz Terrorwarnung und Verfolgung in ihren Kirchen sich treffen und Gottesdienste feiern. Die trotz Hunger und Ebola und Cholera die Hoffnung nicht aufgeben. Klagen darf der Christ immer. Klagen darf er. Er darf auch Gott anklagen, wenn er ihn nicht versteht. Und das soll er auch. Aber nicht jammern. Nicht jammern, denn der Herr ist auferstanden und schafft einen Perspektivwechsel, der mehr ist als nur Augen zu und durch. Und ein letzter Gedanke: Sehen und gesehen werden. Vers 8. Ihr liebt ihn, obwohl ihr ihn nicht gesehen habt. Ihr vertraut ihm, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Darum könnt ihr jubeln in unaussprechlicher Freude, die schon von der künftigen Herrlichkeit erfüllt ist. Drittens, sehen und gesehen werden. Also was für ein wunderbarer Satz. Als ich den am Donnerstag beim Predigtvorbereiten gelesen habe, musste ich an Winnie und Nelson Mandela denken, den ersten schwarzen Präsidenten Südafrikas. Er wäre 2018 100 Jahre alt geworden, das hat er nicht erlebt. 28 Jahre in Haft. Und er war nicht gebrochen. 10 Jahre davon in extremer, strengster Einzelhaft, ohne Stuhl, ohne Bett, ohne Kleidung, ohne jeden Besuch. Aber wenn Sie seine Briefe an seine Frau Winnie lesen aus diesen Jahren, diese Briefe sind vergangenes Jahr als Buch erschienen, dann wissen Sie, dass Petrus recht hat. Man kann lieben, ohne zu sehen. Briefe voller Zärtlichkeit und auch Leidenschaft sind das. Briefe voll Treue und voll Kraft. Eine Liebe, die die schier endlose Zeit überstanden hat. Dann fielen mir unsere blinden Großeltern Paul und Ella ein, die einander niemals im Leben gesehen hatten und sich doch von Herzen liebten. Und sich darauf freuten, dann bei Christus einander endlich mal angucken zu können. Wir sehen ihn nicht, aber wir hören ihn doch in seinem Wort. Wir spüren ihn doch, wenn wir uns öffnen im Singen und im Beten, in der Gemeinschaft und manchmal auch im Heulen. Wir sehen ihn nicht, na wenn schon. Wir hören ja auch nicht auf zu lieben, wenn unsere Kinder aus dem Haus gehen. Aus den Augen, aus dem Sinn, das gibt es, aber Liebe ist das nicht. Liebe hält aus, weil sie ein Wiedersehen ahnt und hofft. Das ist Ostern. Wir werden niemals ohne ihn sein, weil er lebt. Wir werden ihn sehen, wie er ist, und bis dahin darfst du wissen, er sieht dich, auch wenn du ihn nicht siehst. Er kommt durch verschlossene Türen, wie in unserem Evangelium, und seine Botschaft kennt auch für dich manch unentdecktes Geheimnis, wie bei uns auf der Terrasse der Weihnachtsmann mit dem Jute-Sack. Und darum räume getrost die Ostersachen wieder weg in den Schrank, aber behalte Ostern ganz nah bei dir. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus zum ewigen Leben. Amen.